so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be.
Und der letzte Montag in diesem Jahr, wir versuchen mal rückzublicken auf das Jahr 2013. Was war das für ein Jahr? Und zwar mit Sergei Lochthofen, dem langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, das Jahr ist schon wieder vorbei.
Ja, so schnell geht es.
Ja, so schnell geht das, ne? Ja. Da sind wir doch beide beeindruckt davon.
Wir sind beeindruckt auch von den Ereignissen und von den Themen, die das Jahr 2013 geprägt haben. Wenn man da jetzt eine Prioritätenliste aufstellen sollte, es würde einem schwerfallen, oder?
Naja, nicht wirklich. Ich meine, wir sind ja immer noch in dieser ganzen Geschichte, große Koalition, Wahlen, Nachwirkungen, wie lange dauert so etwas, was kommt auf uns zu, werden die Hoffnungen erfüllt, die viele Menschen gerade in die große Koalition setzen. Also da ist noch einiges da. Ich glaube schon, dass für so ein Land so etwas sehr wichtig war. Aber dann gibt es natürlich den NSA-Skandal, also mit der Abhörpraxis amerikanischer und anderer Geheimdienste. Ich glaube, wir waren nicht wirklich überrascht, aber ich würde mal sagen, die Details, die bekannt werden, sind schon schockierend.
Mhm. Wir bleiben mal bei den Wahlen. Da stehen ja noch einige vor uns. Die Auswirkungen der letzten Wahlen im Bund, die spüren wir ja gerade. Kommunalwahlen stehen vor der Tür, die Europawahlen und dann natürlich im Herbst die Landtagswahlen. Das wird also ein turbulentes Jahr 2014. Das könnte noch das 2013er Jahr übertrumpfen?
Naja, ich glaube nicht. Eigentlich so eine Bundestagswahl ist eigentlich der größere Einschnitt. Aber für uns ist natürlich interessant, wie entwickelt sich die Politik, die große, insgesamt in Berlin. Und meistens hat das dann direkte Auswirkungen auf die Konstellation, die später dann hier in Thüringen beispielsweise im Herbst gewählt wird. Das heißt, oftmals ist es so, dass einer Phase der Euphorie, wo die Menschen glauben, also jetzt haben sie ihre Stimme abgegeben, jetzt wird das so alles besser und wunderbar, dann die Ernüchterung kommt, weil erstens die Regierungen neigen dazu, im ersten Jahr, nachdem sie gewählt sind, ja, die Schweinereien, die zu machen sind, zu machen. Das ist oftmals nicht nur falsch. Ich meine, der Bürger ärgert sich darüber, aber manche unangenehme Reform muss auch letztlich gemacht werden. Da scheint mir die Große Koalition etwas zart zu sein. Das ist einfach der Eindruck, den man bis jetzt hat. Aber dann kommt irgendwann im Herbst die Enttäuschung über das, was da gemacht wird. Und dann kann natürlich möglicherweise jemand dafür bestraft werden, der eigentlich dafür nicht allzu viel kann.
Mhm. Blicken wir mal zurück. Die Bankenregulierung, die Banken in die Schranken zu weisen, das war die große Ansage der Politik. Wie viel ist denn davon passiert?
Sehr wenig. Wir sehen erstens, das billige Geld, was man da auf den Markt schmeißt, führt ja dazu, dass Unsummen in dieser Welt täglich hin und her gehandelt werden, ohne dass da ein Wert dazu steht. Zweitens haben wir festgestellt, dass die ganzen Börsen hochgegangen sind. Das heißt, trotz aller Krisengeräte, da plötzlich gute Geschäfte gemacht werden. Und ich glaube, in den letzten Tagen hat sich ja auch gezeigt, wie pervers das System eigentlich ist. In Amerika sind endlich mal die Arbeitslosenzahlen zurückgegangen. Das heißt also, die Wirtschaft fängt wieder an zu produzieren und es wird wieder Arbeit geschaffen. Und die Börse reagiert enttäuscht darüber. Das kann doch nicht wahr sein. Das heißt also, dieses viele Geld, was man da reingepumpt hat, wird eigentlich nur zum Zocken genommen und nicht dafür, dass man Wirtschaft voranbringt. Da, glaube ich, ist die Politik international, die deutsche, die europäische, aber auch die insgesamt, vor allem auch Amerika, gefordert. Das sieht mir aber nicht so aus, als ob da was passiert. Schauen Sie allein die Situation mit dieser berühmten Tea Party in Amerika, da ist ja kaum noch eine Entscheidung möglich, wo man tatsächlich erwarten kann, dass die Banken irgendwie an die Kette gelegt werden.
Hm. Ist die Euro-Krise also in Deutschland noch nicht angekommen? Wird die dann vielleicht 2014 ankommen? Werden das die Menschen spüren? Weil derzeit ist ja die Arbeitslosigkeit also in Thüringen ja nicht besonders hoch.
Naja, nicht besonders hoch, sondern sie ist deutlich gesunken. Wir liegen jetzt in Thüringen in einer Situation, dass wir deutlich besser dastehen als Nordrhein-Westfalen. Man muss einfach mal sich vergewissern, in Nordrhein-Westfalen verschulden sich die Kommunen, damit sie uns Solidargelder zur Verfügung stellen und wir sind schon besser dran als sie. Natürlich haben wir eine lange Durststrecke hinter uns. Natürlich verdienen bei uns viele Leute nicht so gut wie in Nordrhein-Westfalen, aber insgesamt liegt Thüringen deutlich besser als die meisten Regionen in Europa inzwischen. Das wird aber von den Menschen nie wahrgenommen. Sie sehen immer das, was nicht gut ist. Das, was gut ist, wird einfach mal so nebenbei kassiert und als selbstverständlich empfunden. Nein, nichts davon ist selbstverständlich. Wir brauchen nur nach Frankreich zu schauen, wir brauchen nur nach Holland zu schauen. Also Länder, beispielsweise wie die Niederlande, die über Jahre hinweg sehr gut dastanden, haben eine schwere Krise. Und ich glaube, die Deutschen haben gar nicht mitgekriegt, dass da draußen der Sturm weht. Ich vermute auch mal 2014 wird sich wirtschaftlich die Sache gar nicht so schlecht entwickeln.
Also Sie schauen optimistisch, zumindest was Thüringen betrifft, in die Zukunft. Sie haben also nicht die große Angst, dass die Eurokrise in Thüringen oder in Deutschland ankommt.
Naja, ich glaube, die Eurokrise ist ein sehr komplexer Zustand. Das ist einmal die Währung, die auch Angriffen ausgesetzt ist, die natürlich auch dadurch, dass neben dieser Union der Banken, neben der Union der Industrie leider die soziale Union in Europa nicht weiterentwickelt worden ist. Das muss gemacht werden, die Standards müssen angeglichen werden. Natürlich kann es da auch immer Verwerfungen geben. Aber Deutschland hat sich ja in den letzten Jahren, wo es die ganzen Länder schon sehr geschüttelt hat, ziemlich stabil erwiesen. Und wenn man sieht, dass jetzt zum Jahresende die Exportraten der deutschen Industrie nochmal deutlich gestiegen sind, also der beste Export seit Bestehen der Bundesrepublik sozusagen abgeliefert worden ist, da glaube ich nicht, dass das nächste Jahr, wenn es nicht irgendwie was Außergewöhnliches gibt, tatsächlich daneben geht.
Also Sie erwarten keinen tiefen Fall, keinen Einbruch?
Nein, im Gegenteil. Man hat ja ein bisschen so das Gefühl, die eine oder andere Volkswirtschaft erholt sich, selbst in Ländern, die ja jetzt schwere Abstürze hinter sich haben. Das lässt ja die Stimmung in Europa hochgehen. Ein Problem, ein großes Problem bleibt, wo sich die Europäer, glaube ich, noch nach wie vor nicht genug beschäftigen, damit ist die Jugendarbeitslosigkeit in den südlichen Ländern. Das ist natürlich ein Sprengstoff, der auch zur Radikalisierung führen kann. Wir merken ja auch, dass eine ganze Reihe populistischer, rechter, rechtsextremer Partei Aufwind haben, dass in Frankreich, in den Niederlanden, aber auch in anderen Regionen, gehen sie bis nach Griechenland, Italien, überall diese Parteien, Österreich, Zulauf haben, die sich auch vereinigen in der Europawahl, gegen Europa auftreten, aber dort relativ stark werden. Das ist eigentlich eine negative Entwicklung, weil sagen wir, bei allen Wertschätzungen Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, wir allein im Wettbewerb gegen China und die Vereinigten Staaten nicht bestehen können. Das heißt, es ist eine völlige Illusion zu glauben, dass Deutschland allein auf sich gestellt so gut dastehen würde wie heute.
Nun haben wir Europawahl im nächsten Jahr, also am 25. Mai, wenn ich richtig liege, wird ein neues Europaparlament gewählt. Braucht denn das Europaparlament mehr Macht? Brauchen denn die europäischen Institutionen mehr Macht und Einfluss, um tatsächlich eine europäische Politik machen zu können?
Naja, das ist eine der Baustellen. Wir haben ja heute eine richtige Schieflage. Es wird in Brüssel sehr vieles entschieden, aber die Nationalregierungen tun ja so, wenn es gut geht und gut läuft etwas, dann waren sie es gewesen. Wenn es Probleme gibt, war es in Brüssel. Das hat natürlich dazu geführt, dass das Feindbild Europa, Feindbild Brüssel sehr groß ist. Vor allem in der weniger gebildeten Schicht der Bevölkerung, die etwas klügeren wissen schon um die Zusammenhänge. Da muss man einfach hart dran arbeiten. Da ist das Parlament in Europa natürlich nach wie vor zahnlos. Jetzt gibt es eine positive Entwicklung, es gibt einen stärkeren Wahlkampf, es werden Spitzenkandidaten aufgestellt, die sozialdemokratische Fraktion und die Sozialisten haben da ja schon einiges gemacht, die anderen werden das auch machen. Also ich glaube, es gibt eine Belebung, aber wir werden trotzdem feststellen, dass in weiten Regionen Europas fast niemand zu dieser Wahl geht, was natürlich immer dazu führt, dass Extremisten größere Chancen haben.
Mhm. Im 2013er Jahr waren zwei Abkürzungen, die natürlich auch die Politik und das mediale Interesse geprägt haben. Das ist NSA und NSU. Und ich habe mir letzte Woche mit Hajo Funke gesprochen und der sagt, naja, jetzt sind so eine Worte wie Staatswohl im Spiel, wenn es um die Aufklärung von NSU geht und bei der NSA Aufklärung und bei den Widerworten, da kann er sich bei dem jetzigen Innenminister also keine Verbesserung vorstellen und es wird maßgeblich davon abhängen, ob der NSU-Skandal aufgeklärt wird und ob auch das Thema NSA vernünftig angepackt wird, davon abhängen, wer Innenminister wird. Teilen Sie die Auffassung?
Ja, das spielt eine Rolle. Das mit dem Innenminister kann ich nur unterstreichen. Herr Friedrich hat eine sehr schlechte Figur gemacht. Er ist dorthin geschoben worden, offensichtlich, um einfach alles nur zu deckeln. Der Mann ist auch nicht sehr einsichtig, was ich so in letzter Zeit von ihm gehört habe. Da scheint es keinen größeren Ehrgeiz zu geben, bezogen auf die NSA, also praktisch den Abhörskandal aus Amerika, wo ich mit Besorgnis sagen muss, das trägt ja totalitäre Züge. Das heißt, das ist nichts mehr mit Demokratie an dieser Stelle. Es geht ja nicht nur um das Handy von Frau Merkel, es geht einfach darum, dass die Information in Ländern abgeschöpft wird, Bewegungsprofile, andere Dinge erstellt werden. Das heißt, die Stasi, die übrig gebliebenen Leute von der Stasi, die schauen ja nur neidvoll in diese Richtung, was die für Möglichkeiten haben. Da brauchte man keine Mappen dazu mehr. Also das ist alles beunruhigend, nicht nur theoretisch, also was, dass man sich sagt, naja, richtig geht es mich nichts an, doch. Jeder von uns hat längst irgendwo seine Datei und wird eingestuft, was er konsumiert, was er denkt, mit wem er sich trifft und all die anderen Dinge. Das heißt, bei Bedarf sind wir alle gläsern und durchsichtig. Das ist natürlich eine totalitäre Auffassung von Staats- und Machtform. Die muss zurückgewiesen werden. Insofern eine große Aufgabe hier aus Deutschland heraus, aus Europa heraus, Widerstand zu leisten. Da sind die Europäer sich ja schon nicht einig, wenn man sieht, was die Briten für eine Rolle spielt. Das ist nicht gut und man sieht ja auch, dass die Polizei, da ist der Herr Friedrich nicht alleine, dass die Politik hier in Deutschland auch zum Teil zum leisen Treten neigt. Für mich ist das Thema Bundespräsident, der sich dazu nicht klar positioniert, jemand, der sich mit dem Thema Freiheit auch vor dem eigenen Geschichte in der DDR stark beschäftigt, nicht glaubwürdig, solange der hier nicht ganz klare Worte findet. Also ich glaube, das ist ein Thema, was in die Zukunft weist, aber leider eben, sage ich mal, bei Wahlen natürlich auf Platz 10 oder 12 rangiert, obwohl es uns viel stärker betrifft. Aber es bestärkt nur meine These, viele in der DDR hätten Diktatur noch länger ausgehalten, wenn es nur Bananen gegeben hätte.
Wenn wir nach Thüringen zurückgehen, dann hat natürlich das letzte Jahr auch die Versorgungsskandale um die Landesregierung die mediale Öffentlichkeit geprägt. Das könnte man sagen, war vielleicht nicht der Rede wert, wenn man sich die anderen Probleme anschaut. Andererseits untergräbt das die Glaubwürdigkeit der Politik in Thüringen.
Das ist richtig. Auf der einen Seite, jeder einzelne Fall ist peinlich, aber auch nicht wirklich, so sage ich mal, groß. Aber in der Summe bleibt so ein richtiger schlechter Geschmack im Mund übrig. Da versorgen sich die Leute, die denken jetzt nicht an das, was draußen für eine Wirkung dadurch entsteht, müssen sich dann korrigieren, erst unter dem Druck der Öffentlichkeit. Der eine geht dann gleich weg, Herr Machnik, der andere ist zwar auch woanders untergekommen, aber das Ganze hängt hier nach. Ich glaube schon, dass die Politik da ziemlichen Schaden genommen hat und es ist sehr schwer, an dieser Stelle wieder Vertrauen herzustellen, was letztlich dazu führt, dass Randgruppen, die sehr populistische Thesen vertreten, vielleicht mehr Zulauf haben. Ich bin mir nicht sicher, ob eine solche Situation dazu beiträgt, dass die Wahlbeteiligung in Thüringen nicht weiter absackt. Beim letzten Mal ist sie sogar noch ein bisschen hochgegangen. Jetzt haben wir wieder die Gefahr, dass sie runtergeht, weil die Menschen einfach das Gefühl haben, die da oben, die machen halt, was sie wollen. Dies ist bestärkt worden dadurch und das ist der größere Schaden als vielleicht der Rücktritt von dem einen oder anderen.
Wie sieht es aus mit dem Kurzzeitgedächtnis? Darauf hoffen ja viele Politikerinnen und Politiker, dass diese Affären und die Skandälchen vergessen sind, wenn es an die Wahlurne geht, um einen Thüringer Landtag zu wählen.
Das ist richtig, aber sei jetzt mal trotzdem, wenn erstmal sagen wir, so ein allgemeines Gefühl sich festgesetzt hat, dass da nicht viel an Substanz da ist in der Politik, da glaube ich schon, dass da eine Wirkung vorhanden ist und die wird ja potenziert durch den Umstand tatsächlich, ein Jahr nach der Bundestagswahl gibt es meistens nur Enttäuschte. Und diese Enttäuschten strafen den ersten Besten ab, der da wieder zur Wahl ansteht. Das heißt, während Frau Merkel möglicherweise in 4 Jahren wieder glanzvoll dasteht, ich bleibe ja bei meiner These, dass sie unter Umständen länger Bundeskanzlerin bleibt, als es Kohl gewesen ist. Ich habe jetzt mal mit einer internationalen Gruppe von Journalisten darüber gestritten. Die waren alle entsetzt über diesen Gedanken, aber den vertrete ich vom ersten Tag, als Frau Merkel gewählt worden ist. Sie ist da sehr schlau und abgestraft werden so oft andere. Und das könnte in Thüringen der Fall sein. Wir haben ja in Brandenburg und ich glaube in Sachsen noch die Wahl, ja. Brandenburg steht wohl schon fest im September. Also diese 3 Landtagswahlen werden nicht einfach werden.
Also noch jede Menge Gesprächsstoff für das Jahr 2014. Wir beide verabschieden uns für dieses Jahr, hören uns dann Anfang des Jahres wieder. Wie verbringen Sie denn Ihre Feiertage?
Naja, Familie spielt dabei eine große Rolle. Die Familie wird ja potenziell, so wie die Bevölkerung insgesamt, älter. Da muss man einfach sehr stark Rücksicht darauf nehmen. Wir sind viel unterwegs. Aber ich bin getrieben von meinem Verlag, das heißt, jede freie Minute muss ich am Computer sitzen, arbeiten, auch recherchieren. Es geht, sag ich mal, in dem nächsten Buch, was die Fortsetzung vom Schwarzen Eis dann ist, ja, in die Zeit der 60er, 70er, 80er Jahre hier in Thüringen, Erfurt, Gotha. Viele der Menschen, um die es geht, leben noch. Sie waren nicht alle nur gut, das heißt, es gibt auch dann später Auseinandersetzungen, also ich muss da ziemlich hart recherchieren und hoffe, dass ich das dann noch hinkriege und der Verlag möchte dann nächstes Jahr damit reüssieren.
Ihr aktuelles Buch heißt Schwarzes Eis, wie wird denn der Titel des neuen Buches sein? Steht das schon fest?
Nein, natürlich habe ich im Kopf schon einen Titel, aber das ist bis zuletzt, sage war eigentlich mal eine Sache, die man auch mit dem Verlag nochmal diskutiert. Beim Schwarzen Eis waren sie sofort begeistert und dafür. Diese Begeisterung erhoffe ich mir für das nächste auch, aber wie gesagt, da ist noch das Ganze im Prozess. Es ging mir schon beim letzten Mal, ich habe ja zum ersten Mal mit so einem größeren Werk mich beschäftigt. Als Journalist schreibt man meist ja kürzere Stücke. Ich habe dreimal verschieden angefangen, das heißt also, so ein Buch verändert sich und schreibt sich zum Teil auch selbst, das heißt, es besteht darauf, dass bestimmte Dinge in Reihenfolge kommen, wie man sie vorher gar nicht so gedacht hat. Das heißt, man ist da auch Gefangener der Geschichte. Also insofern lässt sich sowas früher, vorher kaum festlegen.
Ich wünsche Ihnen frohe Festtage, einen schönen Jahreswechsel und ich freue mich auf das Gespräch im Jahr 2014. Danke für die Espresso-Plausches des letzten Jahres und Ihnen eine schöne Zeit.
Ich habe zu danken und würde mich freuen, wenn die Zuhörer nächstes Jahr uns wiederum lauschen.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.
An dieser Stelle muss ich mal einhaken, das soeben gehörte Gespräch mit Sergei Lochthofen hat Carsten Rose schon in der letzten Woche geführt und aufgezeichnet, da er wusste, dass er heute nicht live im Studio sein könnte. Jetzt haben sich die beiden Espresso-Plausch-Kumpanen aber spontan überlegt, dass man eigentlich nicht aus diesem Jahr aussteigen kann, ohne über die alleraktuellsten Entwicklungen bezüglich des SPD-Mitgliederentscheids und der Großen Koalition gesprochen zu haben. Also trat man am Wochenende an mich heran mit der Bitte, ich möge doch den Herrn Lochthofen nochmal anrufen, um genau diese Themen mit ihm zu diskutieren. Abgesehen davon, dass ich gar keinen Espresso mag, habe ich jetzt also Sergei Lochthofen in der Leitung. Guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, Herr Weide. Erstens ist eine Premiere, wir beide zusammen. Was mögen Sie denn? Lieber Tee?
Ja, vielleicht sowas wie Milch oder Tee oder Leitungswasser
Milch,
oder so.
Milch, aber aufpassen, bei der Milch gibt es ja heutzutage viel Betrug. Die eigentlich gute, alte, frische Milch ist ja selten geworden. Ich ärgere mich immer im Supermarkt, wenn ich sie nicht finden kann. Denn diese andere, etwas länger haltbare, finde ich immer doch vom Geschmack deutlich schlechter. Wie geht's Ihnen denn?
Ich bin da relativ schmerzfrei, sag ich mal.
Also doch auch kein richtiger Milchtrinker. Na gut, also mit dem Espresso legen wir los.
Also, stellen Sie Ihre Fragen. Ja, das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids ist jetzt kaum 48 Stunden alt und da scheint es auch gar nicht mehr interessant zu sein irgendwie schon. Also stattdessen redet jetzt alle Welt schon über Posten und Pöstchen. Und ich würde aber tatsächlich erstmal nochmal diesen Mitgliederentscheid ins Auge fassen wollen, weil im Vorfeld hieß es ja immer, es gäbe gewaltigen Gegenwind aus den Reihen der SPD-Basis und nun haben sich 75,96% für eine große Koalition ausgesprochen. Das sind ja mehr als drei Viertel und damit ja insgesamt nicht gerade wenig. Wie lässt sich diese Verteilung denn erklären? Wurden da im Vorfeld einfach nur einige wenige kritische Stimmen medial hochgejubelt, um es spannender zu machen, oder war das tatsächlich eine wackelige Angelegenheit?
Nein, wir sind da wirklich diesem Eindruck erlegen, der schnell in der Öffentlichkeit, entstehen kann, dass kritische Stimmen, die gegen die Strömung sind, die für Aufregung sorgen, natürlich ganz anders von uns wahrgenommen werden und auch letztlich auch von den Medienzeitungen, aber auch dem Fernsehen wahrgenommen werden, als sie dann wirklich von Gewicht her die Bedeutung eben haben. Das ist ein ganz normaler Prozess. Wir wissen zwar nie immer hundertprozentig, ob das auch in dem Fall, wie jetzt geschehen, sage ich mal, der Fall ist, aber dieser Effekt stellt sich sehr oft ein, sodass ich immer auch warnen würde davor, beispielsweise Aufregung im Internet, wo mancher sagt, ja, das ist ein großes Echo und so weiter. Ob das 100 oder 1000 oder 10.000 sind, das ist im Vergleich zu dem, was Menschen sonst so machen und wie viele sich, sagen wir, eine Zeitung kaufen, eine Süddeutsche oder was auch immer, oder die Tagesschau sehen, ein Klacks. Insofern, sage ich mal, sind wir natürlich immer wieder auch Opfer dieser inneren Aufregung. Herr Rose und ich haben ja das Thema öfter gehabt und wir haben eigentlich deutlich gesagt, also aus unserer Sicht eindeutig, dass es ein Ja gibt seitens der Basis.
Und damit steht jetzt also vorerst die Regierung, Union und SPD machen gemeinsame Sache und die Ministerämter sind jetzt auch schon ausgehandelt. Und wenn ich mir das so anschaue, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass hier und da Bäumchen wechselig gespielt wurde. Also
Ja, aber ich sage mal, das kann man ja auch nicht anders erwarten. Ich meine, es werden ja nicht über Nacht die Leute alle neu gebacken. Frau Merkel ist ja auch nicht neu und schauen Sie mal, die hat fast die absolute Mehrheit bekommen. Das heißt, es ist nicht so, dass draußen eine große Mehrheit erwartet, dass jedes Mal alles umgeschmissen ist und neu ist. Die Menschen sind viel langsamer in ihren Auffassungen, gehen auch auf Sicherheit. Insofern, diese Sicherheit bietet Angela Merkel als Figur. Und es ist, sag ich mal, sehr knapp zugegangen, dass sie nicht die absolute Mehrheit geholt hat. Also insofern, sag ich mal, ich verstehe, wenn man jünger ist, dass man sagt, das sind doch alles Gestalten, die kenne ich doch schon, seitdem ich im Kindergarten gewesen bin. Aber das ist in der Politik glücklicherweise nicht immer so, dass es ständig gewechselt wird. Die Koalitionen wechseln etwas, aber da der Kern erhalten bleibt, die letzten Jahrzehnt, glaube ich schon, dass da die Mehrzahl einfach zufrieden ist mit dieser Geschichte.
Das ist jetzt die eine Seite. Natürlich bleibt Angela Merkel als Kanzlerin bestehen sozusagen und auch viele, die schon vorher mit ihrem Kabinett waren. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist zum Beispiel so Sachen wie, de Maizière hat sich im Verteidigungsministerium, sagen wir mal, blamiert mit der Drohnendebatte, wird jetzt aber trotzdem immer noch als Innenminister taugen für die neue Regierung. Oder Hans-Peter Friedrich hat auch nicht so gut ausgesehen bei NSA und NSU, was haben Sie ja auch eben gerade schon im Gespräch mit Herrn Rose thematisiert, würden es aber zukünftig trotzdem noch zuwinken als Landwirtschaftsminister. Und so Peter Altmaier könnte man, also da geht auch niemandem leicht über die Lippen, dass der einen guten Job als Umweltminister gemacht hat. Und trotzdem ist er jetzt als Chef im Kanzleramt und wird weiterhin in der Regierung vertreten sein.
Das ist jetzt erstmal richtig. Ich glaube, die Tatsache, dass Herr Friedrich nicht mehr Innenminister ist, ist für uns alle eine positive Geschichte. Sagen wir, dass der überhaupt noch im Kabinett auftaucht. Das hat etwas damit zu tun, was uns beiden sicherlich unangenehm ist, aber hat was damit zu tun, dass die Parteien einen inneren Proporz haben. Das heißt, der Herr Seehofer kann vieles machen, das macht er auch ziemlich diktatorisch zum Teil, aber er muss berücksichtigen, dass eben halt Franken vertreten ist, gut mit einem Posten, und dass Niederbayern irgendwo auftaucht und so weiter. Das ist etwas, was wir hier in Erfurt oder irgendwo in Hamburg gar nicht so sehen in dem Fall. Aber für die innere Struktur und Tektonik von Parteien ist das nicht unwichtig. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wir sind noch gar nicht zu Frau von der Leyen gekommen, weil es gibt Überraschungen, es gibt ganz neue Gesichter an Stellen, die man so nicht erwartet hätte. Und auch interessant, dass es bis zuletzt geheim geblieben ist. Das ist für mich ein großes Phänomen. Das ist wirklich spannend an dieser Stelle. Aber dass die CSU, wir waren jetzt gerade bei der CSU, dass die so, sagen wir, geschrumpft ist auf ihr natürliches Maß, ist auch höchstwahrscheinlich ein Produkt des Taktierens von Merkel. Die kann sich da durchsetzen. Also die haben wichtige Posten verloren. Und was sie bekommen haben, also der Landwirtschaftsminister mag für Bayern tatsächlich irgendeine Bedeutung haben. Aber insgesamt wird die Entscheidung ja im Wesentlichen, was diese Dinge anbelangt, ist in Brüssel gemacht. Und insofern sage ich mal, hier in Deutschland im Inneren kaum noch von Gewicht.
Ja, aber dann kommen wir doch mal auf Frau von der Leyen zu sprechen. Also in der TA steht heute, dass sie damit mit diesem Wechsel ins Verteidigungsministerium ihre Anwartschaft auf die Nachfolge von Angela Merkel bekräftigen würde. Können Sie das irgendwie nachvollziehen?
Ja, das ist jetzt der Mainstream der Meinung. Das ist jetzt nicht nur in der Thüringer Allgemein. Das ist auch, sage ich mal, in anderen Kommentaren zu lesen. Ich würde da noch eine andere Nuance dazu bringen. Meistens sagen die, ja, sie wird vorbereitet, damit sie bei der nächsten Wahl Angela Merkel ablösen kann. Ich glaube an diese Variante nicht. Natürlich ist sie wichtig. Natürlich könnte sie diejenige sein, die irgendwann mal Frau Merkel ablöst, aber nicht bei der nächsten Wahl. Ich gehe mal davon aus, die These vertrete ich weiterhin, dass Frau Merkel erstens auch das nächste Mal wieder antritt. Sie hat dieses Mal ganz knapp die absolute Mehrheit verfehlt. Sie will diese absolute Mehrheit nochmal holen, also nur als CDU regieren. Das wäre, sage ich mal, ein Paukenschlag. Sie steht jetzt im Zenit ihrer Kraft. Sie hat große Popularität. Vieles spricht dafür, dass sie unangenehme Themen gut in die SPD outgesourced hat. Der Sigmar Gabriel mag sein, dass er jetzt ein Superminister ist mit diesem neu formierten Wirtschaftsministerium, das auch noch Gewicht bekommen hat durch die Energie. Ob er das packt, ist die interessante Geschichte. Wenn er es packt, verkauft Angela Merkel als eigenen Erfolg. Wenn er es nicht packt, hat er die Fehler gemacht und der Strom ist zu teuer für uns alle und es gibt Unzufriedenheit damit. Dann hat das Sigi Superstar am Bein. Das heißt, die Angela Merkel taktiert hier unwahrscheinlich geschickt aus meiner Sicht. Und ihr Ziel ist mal, davon bin ich tief davon überzeugt, dass sie am Ende, sie ist ja auch noch vom Alter her dazu geeignet, Helmut Kohl ablöst in der Dauer als Kanzlerin und ist dann möglicherweise die Kanzlerin, die am längsten regiert hat. Das ist natürlich eine Eintragung im Geschichtsbuch, eine ganz andere, als wenn man nur mal zweimal dazwischen zufällig reingeraten ist.
Erstaunlich finde ich ja auch das Amt, das der Herr Dobrindt jetzt bekleidet. Der ist nämlich Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und so gesehen haben wir jetzt also einen 50-prozentigen Internetminister. Was meinen Sie, was haben wir von diesem Amt in Zukunft zu erwarten?
Ja, erstmal muss Herr Dobrindt natürlich einen neuen Ton finden. Er hat als Generalsekretär an dieser Stelle sehr gepoltert, er hat sehr polarisiert, er hatte die Linke ständig, als ob Bayern kurz davor stünde, dass die Linke dort die Macht übernimmt, ständig attackiert. Ich vermute aber, das wird sich jetzt ein bisschen beruhigen. Also er hat erstmal gezeigt, wie das immer wieder in der CSU der Fall gewesen ist. Ich erinnere mal an den Stoiber, das war der große Beller und Beißer von Strauß seiner Zeit und der dann doch ein gewisses Format zurückgewonnen hatte, als er Ministerpräsident geworden ist. Also an dieser Stelle erwarte ich eigentlich keine große Innovation. Sein Thema wird natürlich die Maut werden und die Quadratur des Kreises zu finden, das heißt, dass europäisches Recht und deutsches Recht und all die anderen Dinge berücksichtigt werden. Niemand kann das im Augenblick erkennen. Auch in der CDU gibt es nirgendwo auch nur einen geringsten Plan, der dahin deutet. Das heißt also, der Dobrindt hat nicht gerade eine nette Aufgabe bekommen, auch wenn es so aussieht, als ob er sozusagen auf diese Art und Weise belohnt werden würde für einen guten Wahlkampf. Sie hatten vorhin den Lothar de Maizière angesprochen, de Maizière, nicht den Lothar, das war der,
Thomas,
der die erste Wahl gewonnen hat in der DDR. Der ist beschädigt, angefasst, aber ist offensichtlich für Frau Merkel so wichtig, auch in seiner Art und Weise. Er musste ja damals schon kurzfristig den Innenministerposten verlassen und in den Verteidigungsressort wechseln. Ich glaube, der ist froh und erleichtert und als, ja, sag ich mal, ein Umsetzer ist er sicherlich an dieser Stelle gut geeignet und wird vieles geschmeidiger und geräuschloser machen, als es Herr Friedrich gekonnt hat in seiner Einfalt. Das Dilemma ist nur, ich glaube, das Verhältnis zu den Amerikanern bleibt etwas devot und gerade die NSA-Geschichte, da sehe ich Herrn de Maizière auch noch nicht an der richtigen Stelle, dass der da richtig Widerstand leisten kann. Also wir haben schon ein Kabinett, das nicht glatt gelutscht ist, das an vielen Stellen Ecken und Kanten hat. Da sind wir zur SPD noch gar nicht gekommen.
Was jetzt diese große Koalition betrifft, da gehen jetzt die Meinungen natürlich immer wieder weit auseinander. Die einen sagen, naja, das wird bestimmt bald alles scheitern, weil Union und SPD so gut wie nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen werden. Die anderen sagen, naja, ist ja eh alles die gleiche Mischpoke und mit dem Entscheid für die große Koalition hat sich die SPD Angela Merkel zur Kanzlerin gewählt. Was kann man von solchen Leuten schon erwarten? Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, der Mainstream reflektiert das etwas anders. Das heißt, es gab eine Sehnsucht bei den Deutschen nach der Großen Koalition, nachdem Schwarz-Gelb ja einen sehr schlechten Start hatte, die Hotelsteuer und das Ganze damals, das war ja doch den meisten Menschen sehr unsympathisch und die FDP hat die Rechnung präsentiert bekommen. Sehen Sie, die SPD hat nach der Großen Koalition Federn gelassen und hat sich kaum wieder erholen können von der Umarmung von Angela Merkel. Die FDP ist gleich ganz in der Versenkung versunken. Das heißt, für die SPD wird es sehr schwer fallen, in dieser Situation sich durchzusetzen. Wir haben eine ganz einfache Geschichte jetzt in den letzten Tagen erlebt. Die SPD hat die Geschichte gehabt mit ihrem Entscheid und die Basis hat da was gemacht und der Herr Gabriel ist dadurch sehr gestärkt worden, der kann vor Kraft gar nicht laufen richtig im Augenblick. Dann haben die ihre Ministerposten präsentiert und jeder sagte, Mann, die haben einen Lauf und so weiter und das geht toll und so weiter. Heute diskutiert kaum jemand noch über die SPD, die meisten beschäftigen sich mit der Frau von der Leyen. Das war die Überraschung, die Merkel wusste, dass sie am Ende die entscheidende Betonung setzt auf diese ganze Geschichte. Das heißt, sie ist eine sehr geschickte Taktiererin. Das wird für Gabriel noch sehr schwer werden, sich da zu behaupten. Wie gesagt, die negativen Seiten, diese Geschichten bleiben an ihm hängen. Die positiven wird sich Merkel selbst verleihen. Die Deutschen sind nicht unzufrieden, weil schauen Sie sich mal Europa an. Die Krise hat überall sehr hart zugeschlagen. Deutschland ist relativ glimpflich da durchgekommen, hat Wirtschaftswachstum, hat eine Entwicklung am Arbeitsmarkt, die man in vielen Punkten zu Recht kritisieren muss und hoffen kann, dass das ein bisschen besser wird, auch mit dem Mindestlohn. Aber insgesamt ist Deutschland viel besser durch die Dinge gekommen. Das heißt, die Mehrzahl der Bürger hier in diesem Land, die zumindest für Politik sich interessieren, die zur Wahl gehen, sind tief davon überzeugt, dass die Merkel die Beste in dem Augenblick ist, was man im Augenblick hier so in Europa findet.
Die Thüringer Allgemeine titelt heute auf der ersten Seite, Bundesregierung steht, Thüringen fehlt in der ersten Reihe. Ist das tatsächlich ein Aspekt, der interessant ist und so groß ins Zentrum gerückt werden muss oder ist das eher ein Nebenschauplatz und was für die Statistik?
Nein, das ist jetzt ein bisschen so Thüringen to Lobhudelei, die ja auch einem Teil der Leser ziemlich auf die Nerven geht. Das machen oftmals Menschen, die selbst gar nicht aus Thüringen sind. Die glauben damit, jemandem hier einen Gefallen zu tun. Also das ist jetzt unsinnig. Natürlich freut man sich, wenn jemand mit Kompetenz, mit Überzeugung in ein wichtiges Amt gewählt wird und wir sagen, ja, das ist jemand, der von hier ist. Irgendwo ist man da auch vielleicht ein bisschen patriotisch. Aber das ist natürlich das allerletzte Kriterium in der Reihe vieler wichtiger Kriterien, warum jemand Politik macht. Es ist schon überraschend genug für Thüringen, dass man wenigstens in der zweiten Reihe bedacht ist mit Frau Gleike aus Südthüringen, die ja, sagen wir, unauffällig, aber doch beharrlich in der SPD ihren Platz gesichert hat und jetzt als Ostbeauftragte dort kommt. Nun haben wir mit den Ostbeauftragten nicht die große, sagen wir, großes Glück gehabt in den letzten Jahrzehnten. Erstens hatten sie nichts zu sagen, im Wesentlichen nicht. Denken Sie an Herrn Schwanitz. Da haben wir sogar mal in der Zeitung ein Interview mit ihm nicht gebracht, einen weißen Fleck in der Zeitung gehabt. Das war einmalig im Journalismus Deutschlands, dass so etwas passiert ist. Und haben drunter geschrieben, wir konnten wegen Belanglosigkeit und das den Lesern gar nicht zumuten, was der da erzählt hat. Der Herr Berger aus Sachsen-Anhalt ist jemand gewesen, der an dieser Stelle versorgt worden ist. Eine sehr glücklose Figur, auch nicht sehr charismatisch, auch nicht sehr einfallsreich. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt an dieser Stelle weiterkommen. Ich glaube, Frau Gleike hatte auch bis vor kurzem sehr kritisch zu diesem Posten gestanden und hat sie ihn. Ich hoffe doch, dass sie ein bisschen mit Pragmatismus herangeht und das eine oder andere wenigstens herausholt. Es wird nicht einfacher werden für den Osten, weil einfach das Geld knapper wird und wie es dann danach weitergeht. Wir haben Regionen, die nicht alle so gut aussehen wie Jena, Weimar oder Erfurt oder Dresden. Das heißt, da muss noch einiges bedacht sein, aber ob das uns noch gelingt, das weiß ich nicht angesichts anderer überlagender Themen. Also das Thema Osten war mal früher das Wichtigste. Ich würde sagen, es steht heute auf Platz 8 oder 10.
Gut, Herr Lochthofen, damit wäre ich jetzt soweit durch mit meinen Fragen. Haben Sie noch Sachen, die wir jetzt noch im Gespräch nicht thematisiert haben, wo Sie nochmal darauf hinweisen möchten?
Naja, ich habe ja versucht, schon deutlich zu machen, dass wir nicht nur an den Tag heute denken, sondern ans nächste Jahr, ans übernächste Jahr. Es gibt Spekulationen in zwei Richtungen. Einmal, dass Angela Merkel, sage ich mal, die letzte Runde dreht. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht der Fall ist. Das heißt, sie hat noch Ehrgeiz und sie fühlt auch die Kraft. Das heißt, ich vermute mal, sie stellt sich noch einmal auf dem Zenit ihrer Macht noch einmal zur Wahl und will das auch noch mal durchstehen. Das heißt, die Hoffnung von vielen, die spekulieren, sagen, in der Mitte der Legislaturperiode schert die SPD aus und macht dann doch Rot-Rot-Grün. Die sehe ich im Augenblick nicht. Und ja, sage ich jetzt mal, das heißt also, es gibt eine gewisse Beständigkeit in dieser Geschichte. Und insofern, das ist der zweite Punkt, ich gehe davon aus, dass die vollen 4 Jahre die Große Koalition hält. Wir müssen natürlich sehen, es gibt immer internationale, nationale Entwicklungen, die schnell mal auch Veränderungen mit sich bringen können. Aber das, was man heute schon sehen kann, da glaube ich, sprechen wir uns mal in 4 Jahren wieder und haben das Thema noch genauso auf dem Tisch.
Sagt Serge Lochthofen im verlängerten Espresso-Plausch. Oder Milchplausch, wenn man so will.
Milchplausch, gar kein Problem. Ich trinke auch gerne einen Tee, aber sag mal so, am frühen Morgen macht sich natürlich ein Espresso zumindest für eine Sendung im Radio deutlich besser. Ja, wir können ja auch nicht gleich mit Rotwein anfangen, sind wir uns da auch einig.
Herr Lochthofen, ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch frohe Weihnachten und einen schönen Jahreswechsel.
Ich wünsche vor allem unseren Zuhörern, dass sie ein paar schöne Tage haben. Das nächste Jahr wird lang und schwer genug.